Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Marie-Louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, und Vorstandsvorsitzende der Entega AG, einem hessischen kommunalen Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Darmstadt. Wir wollen, Frau Wolf, über die Energiewende in Deutschland diskutieren, also den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Die Wende läuft nicht in allen Bereichen gleich gut, nicht schnell und nicht tiefgreifend genug. Wenn man in dem Tempo weitermachen würde, dann würde man die selbstgesteckten Klimaziele verfehlen. Und Sie, Frau Wolf, haben kürzlich in einem Interview auch die Verantwortlichen ausgemacht, die Politik. Macht sie zu wenig? Macht sie das Falsche?
Also man kann sagen, dass in der Anfangszeit der Energiewende, also direkt nach dem Reaktorunglück in Fukushima in Japan, die Dinge eigentlich relativ schnell vorangingen. Seit einigen Jahren läuft es aber deutlich schleppender und seit dem Start der Großen Koalition im vergangenen Frühjahr stockt es sogar ganz gewaltig. Wichtige Entscheidungen zum Beispiel, was passiert mit dem weiteren Ausbau der Windkraft, der seit letztem Jahr stockend weiterläuft. Oder was vielleicht noch zentraler ist, wann steigen wir denn einmal in eine Verkehrswende ein? Solche Projekte und auch Entscheidungen werden leider verschleppt.
Wie erklären Sie sich das? Denn man weiß ja inzwischen mehr als vor 10 Jahren über das, was der Klimawandel mit uns tut.
Aus meiner Sicht zaudert die Politik einerseits, weil es natürlich schwierigere Koalitionen gibt. Auf der anderen Seite, weil die Entscheidungen auch komplexer werden. Das Thema Verkehrswende ist dazu noch ein Thema, was jeden Bürger von uns sehr stark betreffen wird. Das macht Entscheidungen natürlich schwieriger. Und dazu kommen immer wieder auch Rücksichten auf Wahlen, wie wir das im Herbst diesen Jahres in Ostdeutschland vor uns haben.
Wir werden das gleich im Einzelnen noch diskutieren, aber ich möchte noch kurz den Spieß umdrehen. Wenn wir doch inzwischen alle wissen, wie wichtig Klimaschutz ist, dann wissen das auch die Unternehmen. Warum muss die Politik sie zum Jagen tragen und ist Klimaschutz nicht sozusagen im besten Eigeninteresse?
Natürlich haben Sie recht, die Unternehmen stehen genauso in der Verantwortung dafür, Klimaschutzmaßnahmen anzupacken. Allerdings sind wir zum Beispiel in der Energiewirtschaft ja in einer Wirtschaftsart unterwegs, die sehr stark im Verein mit der Politik Entscheidungen fällen muss. Zum Beispiel darüber, wir nehmen mal das Beispiel Kohleausstieg. Wann beginnen wir? In welchem Tempo können wir das einer Gesellschaft zumuten, Kraftwerke abzustellen? In welchem Maße werden neue Kraftwerke, die wir brauchen, sollen die gebaut werden? An welchen Standorten? Das sind ja Entscheidungen, die man als Unternehmen nicht alleine fällen kann.
Wo es offenbar Konsens gibt zwischen allen Beteiligten, auch weitestgehend zwischen den politischen Parteien, ist, dass es einen Preis auf CO2 geben muss. Wo es dann schon wieder auseinander geht, ist bei der Frage, was ist das richtige Modell? Also über Steuern, über Abgaben, über eine Ausweitung des Emissionshandels auf die gesamte Industrie, bisher sind ja nur Teile betroffen, auch auf den Verkehr, auf die Landwirtschaft, auf die Gebäude. Wie sehen Sie es?
Ja, als Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft haben wir uns ja schon lange für eine CO2-Bepreisung eingesetzt. Aus unserer Sicht muss eine CO2-Bepreisung kommen. Sie muss auf jeden Fall aber auch sozial flankiert sein. Wir können damit und dürfen damit nicht Menschen, die zum Beispiel in Häusern, die in den 50er Jahren gebaut worden sind und ungedämmt sind, wohnen und dadurch höhere Heizkosten haben werden oder die weite Wege zur Arbeit haben und dadurch besonders stark von Erhöhungen von Benzinpreisen betroffen sein werden, die müssen wir entlasten gleichzeitig.
Ich frage gleich noch mal zu den sozialen Ausgleichen nach, aber ich möchte schon noch gerne wissen, mit welcher Variante, mit welchem Modell in Ihrem Verband die ganze Geschichte gesehen wird.
Also wir sind nicht dafür, ich fange mal mit dem,
was Sie nicht wollen.
Es gibt ja einen Streit, sollte man nicht das Ganze europäisch angehen, sollte man nicht die CO2-Bepreisung von Benzin und Heizöl in den europäischen Zertifikatehandel integrieren.
Macht ja erstmal Sinn, hat einen gewissen Charme, weil an den Landesgrenzen hört ja das Problem nicht auf.
Genau, macht erstmal Sinn. Ne? Auf den ersten Blick sagt man, wow, genau, warum nicht? Tolles Marktkonzept. Ich sage Ihnen drei Gründe, warum wir das nicht gut finden. Erster Grund, es wird sehr lange dauern, ehe man alle europäischen Staaten dazu bekommen hat, das auch so zu sehen. Das haben wir ja schon gesehen beim Thema CO2-Zertifikate aus dem Markt nehmen, des jetzt gegenwärtigen Handels. Das hat sehr lange gedauert, insgesamt 10 Jahre, ehe wir uns auf eine Reduzierung geeinigt haben. Zweiter Grund, warum wir das nicht so richtig finden, ist, dass die CO2-Vermeidungskosten sehr unterschiedlich sind für unsere verschiedenen Sektoren. Beim Thema Strom, die CO2-Zertifikatepreise, die wir im Moment auf Strom haben, liegen bei 30 Euro pro Tonne und sie drücken Kraftwerksstrom aus Kohlekraftwerken schon aus dem Markt. Ja, also bei 30 Euro habe ich eine deutliche Vermeidungswirkung. Beim Verkehr wird das nicht so sein. Ja, beim Verkehr sind die Vermeidungskosten deutlich höher. Das heißt, ich bräuchte auch einen höheren CO2-Zertifikatepreis. Deswegen fällt das Prinzip da eigentlich auseinander. Ja, das liegt daran, dass wir eben für einen Antrieb mit fossilen Brennstoffen im Verkehr deutlich mehr Geld brauchen.
Dem entnehme ich, dass Sie dann wahrscheinlich eher für Steuern sind. Das sagen ja auch beispielsweise die Wirtschaftsweisen, das sagt die Umweltministerin Svenja Schulze. Allerdings, wir kennen ja schon die Ökosteuer bei Benzin. Und was passiert ist, ist, dass die Verhaltensänderung, die es ja bewirken soll, denn darum ging es, bei den Konsumenten dahin ging, dass sie mehr geschimpft haben an den Tankstellen, aber weiter getankt haben.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also erstmal, wir sind nicht für eine neue Steuer, sondern wir sind für eine Ausweitung von Energiebesteuerung, gleichzeitig für eine Senkung der Stromsteuer. Ja, das muss man immer in einem sehen. Zweitens glauben wir, dass durch eine CO2-Belastung, zum Beispiel beim Thema Heizöl, sehr wohl etwas passieren wird. Und drittens haben Sie recht, die Auswirkungen bei der Lenkungswirkung im Benzin werden sich erst einstellen, wenn die Preise auch deutlich spürbar steigen.
Und das ist aber doch genau das Problem, wenn wir von einer Steuer reden, da die richtige Höhe zu finden. Zu niedrige Kosten ändert nichts, zu hohe Kosten führt zu Überlastungen, nicht nur der Unternehmen, sondern auch der einzelnen Bürger.
Das ist keine einfache Aufgabe, hier die richtige Höhe zu finden, aber sie ist auch nicht unlösbar.
Jetzt gibt es einen wissenschaftlichen Beirat von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der sagt, man könnte alle existierenden Klimaabgaben, also auch für das Erneuerbare Energien-Einspeisegesetz, auch die Ökosteuer allein durch einen Preis auf CO2 ersetzen. Er setzt da auf eine Mischform von Steuer und Zertifikaten. Das greift aber natürlich andere Aspekte, wo ja auch CO2-Emissionen entstehen, nämlich in der Kleidung, in der Nahrung beispielsweise, überhaupt nicht. Springt das nicht zu kurz?
Ja, also was ich an diesem Konzept bisher verstanden habe, dass es sehr stark beruht auf dem CO2-Zertifikatehandel, den wir jetzt schon haben. Also wieder, wir wollen das noch integrieren in den CO2-Zertifikatehandel, der im Moment schon da ist. Damit, das wäre ein dritter Punkt, den ich eben nicht genannt habe, habe ich das Problem, dass das ein Handelskonzept ist und wir ja auch im Moment erleben, dass dieser Preis zum Beispiel sehr stark beeinflusst wird durch spekulative Handelsgeschäfte.
Man könnte ja Mindestpreise festlegen.
Das könnte man machen. Auch ein schwer diskutiertes Thema, ob wir Mindestpreise wollen. Dann entfernen wir uns natürlich auch wieder von einem Marktprinzip.
Jetzt haben Sie schon gesagt, wenn es darum geht, dass man einen sozialen Ausgleich finden muss, damit nicht die einzelnen Bürger, vor allen Dingen die, die nicht so viel verdienen, zu sehr belastet sind, dass eine Senkung der Stromsteuer Sinn machen würde. Das kann ich aus Ihrer Sicht, Sie sind ein Stromanbieter, ganz gut verstehen. Aber auf der anderen Seite gibt es diese Steuern ja nicht zuletzt auch, damit Stromsparen angeregt wird.
Richtig. Die Steuer hat es mal gegeben, um Strom zu sparen. Allerdings muss man auch sehen, dass 90% der Stromsteuereinnahmen in die Rentenkasse fließen. Und eine solche Umverteilung, ich sag mal, nützt ja nichts zum Stromsparen. Sie ist vordergründig eine Stromsparsteuer, ist aber hinter dem Vorhang das ja nicht. Wir glauben, dass die Einsparungen, die über Heizöl sparen, über neue Heizung einbauen, über ein ganz anderes Mobilitätsverhalten deutlich stärker in den Vordergrund rücken müssen und auch deutlich stärker beeinflussbar sind durch individuelles Handeln.
Sie haben, Frau Wolf, an anderer Stelle radikale Reformen gefordert. Was genau haben Sie über das, was wir jetzt schon gesprochen haben, ob das nur radikal ist, sei mal dahingestellt, gemeint? Meinen Sie zum Beispiel SUVs verbieten oder meinen Sie Inlandsflüge verbieten, solange sie über fossile Energie laufen? Oder was haben Sie sich da vorgestellt?
Zunächst einmal betrifft es das Thema CO2-Bepreisung.
Das wäre schon radikal.
Dazu zu kommen, ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein großer Schritt, von dem man uns vor 4 Monaten noch gesagt hat, in dieser Legislaturperiode wird das nicht kommen. Von daher sind wir da einen großen Sprung weitergekommen. Und jetzt berät das Klimakabinett darüber und am 20. September soll es eine Entscheidung dazu geben. Also das halte ich schon mal für einen guten Sprung nach vorne.
Das allein reicht aber nicht.
Das allein reicht nicht. Also ich bin ja relativ stark in meiner Industrie unterwegs. Was wir im Moment sehen, ist ein ziemlicher Einbruch beim Ausbau von Windkrafträdern und von Windparks. Auch da muss es auf jeden Fall Veränderungen in der Freimachung von Flächen geben. Und auch dazu warten wir auf politische Steuerung.
Und da ist natürlich das Problem, wie auch bei den Netzen, die ausgebaut werden müssen für die E-Mobilität, dass es da auch etwas mit der Akzeptanz der Bürger zu tun hat. Wer möchte schon ein Windrad in seinem Vorgarten haben?
Wir reden ja nicht über den Vorgarten. Wir reden über Abstandsflächen. Darüber muss man auch reden. Aus unserer Sicht muss man aber sehr viel stärker in den Dialog gehen mit den Menschen vor Ort. Manchmal ist das schwieriger und manchmal ist das weniger schwierig. Wir haben aber gesehen, dass ich muss jetzt mal unseren Wirtschaftsminister loben, eine Netzausbaureise, die er gemacht hat im letzten Sommer, ja etwas gebracht hat, wo er ja ganz stark an diese schwierigen Orte gefahren ist, die jetzt damit leben müssen, dass da eine große Umspannstation hingebaut wird. Und er hat da schon sehr viel mit erreicht. Natürlich muss man über Abstandsflächen immer wieder sprechen. Aber eine 10H-Regelung, wie sie in Bayern eingeführt worden ist, die nennt sich 10H-Regelung. In Bayern gibt es eine Abstandsregelung, 10-mal die Höhe eines Windrades von Wohngebieten. Heißt also bei einem 200 Meter hohen Turm 2 Kilometer Abstand. Das führt dazu, dass in Bayern praktisch kein Windrad mehr gebaut werden darf. Diese Abstandsregelungen führen dazu, dass wir Windenergie in Deutschland abwürgen.
Ich habe schon gemerkt, Sie wollen zu den schweren Fahrzeugen im Straßenverkehr und zu den Flügen nichts sagen, ist vielleicht auch nicht unbedingt Ihr Beritt. Was halten Sie von allgemein für alle Sektoren vorzugebenen, politisch festgelegten Grenzwerten für CO2-Emissionen über ein Klimaschutzgesetz oder ein Energieeinspargesetz, die dann auch schon angekündigt, planungssicher machend, reduziert werden über eine gewisse Zeitspanne?
Also ich bin auf jeden Fall für ehrliche Preise im Hinblick auf CO2. Von daher halte ich eine CO2-Bepreisung für alles, was auch CO2-Belastungen verursacht, für richtig.
Jetzt ging es mir darum, dass man zusätzlich zu dieser Bepreisung Grenzwerte vorgibt, was die einzelnen Bereiche, Verkehr beispielsweise, der zu 21% beiträgt in Deutschland zu den Emissionen, an Reduktionen leisten muss.
Ja, also das ist ja das, was Svenja Schulze möchte, ihrem Vorschlag fürs Klimaschutzgesetz, dass wir ganz klare Werte haben, die erreicht werden müssen bis 2030. Das kann man so vertreten aus unserer Sicht. Es gibt da immer wieder Diskussionen, ob denn die starren Werte wirklich intelligent sind, ob nicht der eine Sektor dem anderen auch mal helfen kann. Ja, ist alles diskussionsfähig. Aber im Prinzip brauchen wir Sektorziele.
Ihr Unternehmen, Frau Wolf, die Integer, ein kommunaler Stromversorgungsanbieter, sitzt in Darmstadt. Darmstadt ist vorbildlich bei der digitalen Transformation, ist vom IT-Branchenverband Bitkom als digitale Modellstadt ausgewählt worden. Was macht Darmstadt anders als andere Städte?
Also erstmal haben wir in Darmstadt eine gute Situation, was das Zusammenspiel zwischen Stadt, Forschung, Wissenschaft und Unternehmen angeht. Wir haben die Technische Universität Darmstadt mit einem ganz bedeutenden Lehrstuhl zum Thema Elektrotechnik, zum Thema Informatik. Und das nicht erst seit gestern, sondern die Technische Universität ist hier ja schon im 19. Jahrhundert hervorgetreten. Und bis heute arbeitet ein Unternehmen wie die Entega stark mit der TU Darmstadt zusammen, aber auch mit anderen großen Konzernen, mit Merck, mit Evonik, mit der Software AG und die alle wiederum mit der TU Darmstadt. Das ist ein bisschen eine Situation, wie wir sie auch an der amerikanischen Westküste haben, obwohl ich das Silicon Valley jetzt nicht immer als Vorbild nennen will. Wissenschaft plus Unternehmen in sehr engem Raum. Und natürlich ermöglicht uns das auch als Unternehmen, dass wir Absolventen der TU Darmstadt in unser Unternehmen bekommen.
Aber es geht ja nicht nur um die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Man braucht dafür auch Geld. Also für jede Kommune kommt das sicherlich nicht in Frage. Es muss Infrastruktur geschaffen werden. Wenn sich Darmstadt jetzt 30 Elektrobusse anschafft, dann müssen die bezahlt werden. Oder intelligente Straßenlaternen, die dann nicht nur Licht, sondern auch die Temperaturen messen und Ladestationen für E-Bikes sein können. Das muss angeschafft werden. Und dann geht es nicht nur auch um Geld, sondern um die politische Führung, die bereit ist, dafür Geld einzusetzen.
Richtig. Wir haben einen grünen Oberbürgermeister, der in den ganzen Themen der Energiewende schon lange unterwegs ist und damit sehr vertraut ist. Das ist auch sehr entscheidend. Zum Thema Geld darf ich aber auch sagen, dass zum Beispiel die Anschaffung von E-Bussen ja stark gefördert wird vom Bund.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Marie-Louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, und Vorstandsvorsitzende der Entega AG, kommunales Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Darmstadt. Frau Wolf, Ihr Interessenverband umfasst rund 1800 Unternehmen. Ist in diesem Interessenverband nicht der Interessenkonflikt nahezu eingebaut? Denn da sind Vattenfall und E.ON und Co. genauso drin wie Ihr kommunales Unternehmen und Windkrafterzeuger beispielsweise.
Also erstmal haben Sie recht, der Verband ist sehr breit aufgestellt. Ich nenne da auch gerne IT-Unternehmen oder auch die Firma Tesla. Die sind ja auch Mitglied des Verbandes. Aber dieses breite Spektrum von Unternehmen ist natürlich auch das Spannende in so einem Verband, denn sie haben sehr, sehr viele Aspekte, die in einer Diskussion beigetragen werden. Ich kann Ihnen sagen, dass die Energiewirtschaft sich aus meiner ganz persönlichen Sicht in den letzten 10, 15 Jahren erheblich bewegt hat. Heute stehen wir ganz anders zum Thema Energiewende als vor 10, 15 Jahren. Es gibt eigentlich kein Unternehmen mehr in dem Verband, das sagt, das wollen wir nicht, sondern wir sind alle der Meinung, dass wir das auch hinbringen müssen. Ich darf Ihnen auch sagen, dass wir ja als Branche unser Sektorziel sehr wahrscheinlich erreichen werden von -40% CO2 bis 2020.
Und trotzdem unterstelle ich, dass manche politische Entscheidungen, Stichwort Kohleausstieg, viel schon sehr umstritten sind. Zu den Unternehmen, die zu Ihrem Verband gehören, sind fast 90% derjenigen, die für den Stromabsatz in Deutschland sorgen. Da ist doch ein Unterschied, wie man sich zu solchen Punkten stellt, ob man ein Braunkohle- oder ein Steinkohlekraftwerk hat oder ein Solarfeld.
Ja, das war in der Vergangenheit ein Unterschied. Inzwischen ist zum Beispiel eine Firma wie RWE ja auch sehr stark auf dem erneuerbaren Energienfeld unterwegs. Auch eine NBW beispielsweise. Wir haben alle Arten von Erzeugung im Haus. Wir haben auch alle Arten von Effizienz. Technologien im Haus. Aber nochmal zum Thema Kohleausstieg. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn der Verhandlungen habe ich nicht damit gerechnet, dass so ein Ergebnis aus dieser Kohlekommission herauskommt.
Ausstieg bis 2038.
Ja, oder bis 2035. Diese Varianz ist ja auch in den Ergebnissen festgehalten. Ich darf auch in aller Bescheidenheit sagen, dass mein Kollege Stefan Kapferer, der Hauptgeschäftsführer ist im BDEW, einen entscheidenden Beitrag zur Moderation dieser Kommission beigetragen hat und dass wir alle der Meinung sind, dass das ein sehr guter und sehr tragfähiger Kompromiss ist.
Berlin will schon 2023 aussteigen, hat noch 20% Kohleanteil momentan. Es geht doch also auch deutlich früher.
Naja, nun ist Berlin ein Stadtstaat, der jetzt nicht sehr viel stark stromintensive Produktion im Land hat.
Also anderswo ging es nicht? Früher, meine ich?
Ob das früher geht, das ist 18 Jahre vorher schwer zu sagen. Ja, das kann schon sein. Im Moment sieht es übrigens nicht so aus, weil wir mit Windausbau nicht vorankommen. Wir müssen einfach berücksichtigen, dass wir in Deutschland immer noch einen hohen Produktionsanteil haben, den ja auch halten wollen, weil es natürlich auch für Arbeitsplätze steht. Und dass wir diese beiden Ziele übereinander kriegen wollen.
Nun gibt es Stimmen, auch im Bundeswirtschaftsministerium, die sagen, man braucht eigentlich gar kein festgelegtes Datum für einen Ausstieg. Das passiert von alleine. Und in der Tat, der Anteil von Braunkohle ist um 19% gesunken, an der Stromerzeugung Steinkohle sogar um 30%. Also braucht man gar kein festgelegtes Datum mehr?
Also erstmal finde ich auch es wichtiger, jetzt einzusteigen, ja, als die genaue Jahreszahl für einen Ausstieg festzulegen. Andererseits wissen wir auch, dass es ganz wesentlich ist, dass wir Systematik reinbringen in den Ausstieg. Das gilt für bestimmte Regionen in Deutschland ganz besonders stark, zum Beispiel für Süddeutschland, wo wir ja schon ganz stark aussteigen aus der Atomenergie, die 2022 zu Ende gehen wird. Und das betrifft relativ stark Regionen in Süddeutschland. Hier müssen zeitgleich jetzt auch wieder neue, sehr moderne und sehr effizienzstarke Gaskraftwerke gebaut werden. Und die bauen wir eben nicht von heute auf morgen. Deswegen ist Systematik wichtig.
In der ersten Jahreshälfte 2019 war es erstmals so, dass mehr erneuerbare Energien für unseren Strom sorgten als fossile Energieträger. Es sollen potenziell Millionen E-Autos, elektrobetriebene Autos dazukommen, Wärmepumpen und all das. Sind wir infrastrukturell überhaupt darauf ausgerichtet, vor allen Dingen auch die Netze?
Zunächst einmal, das ist doch toll, ne? Was da im ersten Halbjahr 2019 passiert ist.
Ja, aber es waren natürlich auch besondere Bedingungen, die wir nicht immer haben. Es gab besonders viel Wind, es gab besonders viel Sonne.
Aber das ist doch schon mal ein Erfolg. Das ist was, was mich zum Beispiel immer ein bisschen ärgert. Die Erfolge, die wir jetzt bisher ja auch auf die Beine gestellt haben, gar nicht mehr feiern. Das ist sozusagen normal. Aber das ist ja schon ein ganz gewaltiges Ergebnis, was wir da hinbekommen haben. Ich sage immer, wir müssen den Ton der Debatte auch heben. Das ist ein gewaltiges Forschungsprojekt, was wir hier auch auf die Beine stellen. Und es gelingt ja auch schon in Teilen. Das sollten wir dann auch wirklich loben, was wir da geschafft haben. So, was war der zweite Teil nochmal Ihrer Frage?
Der zweite Teil war, ob wir tatsächlich darauf ausgerichtet sind, nicht zuletzt Netze, wenn wir jetzt Millionen E-Autos potenziell bekommen werden.
Also wir haben ja alle schon mal ausgerechnet, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir komplett im Pkw-Bereich auf E-Autos umstellen. Erstmal Pkw-Bereich. LKWs müsste man nochmal getrennt drüber sprechen. Das würde heißen, in Summe brauchen wir 25% mehr Energieproduktion, als wir im Moment haben. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, 25% mehr zu erzeugen.
Aber auch zu verteilen.
Genau. Was Sie richtigerweise ansprechen, ist, dass wir das ja im Wesentlichen dann in den Ballungsräumen haben müssen. Und da werden wir wahrscheinlich Netzverstärkungen durchführen müssen in den Verteilnetzen.
Und natürlich haben wir auch die Schwankungen auszugleichen, wenn die eben nicht mehr durch Kohle- oder Atomkraftwerke aufgefangen werden. Und wir hatten ja richtig gefährlich hohe Schwankungen im Juni. Da war es an 3 Folgetagen tatsächlich so, dass erheblich Strom aus dem Ausland dazugekauft werden musste. Diese Probleme werden größer werden, oder?
Wahrscheinlich werden diese Probleme größer werden, richtig. Deswegen brauchen wir mehr Flexibilitätsleistung im Netz. Ein Schritt dahin wären Speicher aller Arten, Wärmespeicher, aber auch Stromspeicher, also chemische, lithium-ionen-basierte Speicher. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir eine neue Regulierung und ein neues Gesetz brauchen. Denn heute wird ein Speicher im Lithium-Ionen-Bereich mit Abgaben belastet, wenn er ein- und wenn er wieder ausspeichert, auf beiden Wegen. Und wenn er das mehrfach tut, wird er immer wieder belastet mit diesen ganzen Abgaben für Strom, obwohl er ja nur eine Menge hin und her schiebt. Ja, das sind zum Beispiel Themen, die unbedingt von der Politik gelöst werden müssen.
Ist der Energiemarkt, Frau Wolf, der Zukunft dezentral? Also ein virtuelles Kraftwerk aus vielen Einzelteilen, beispielsweise die Elektroautos als fahrende Speicher, aber auch individuelle Photovoltaikanlagen mit hauseigenen Speichern. Das kommt ja immer mehr.
Ja, auf jeden Fall ist der Energiemarkt der Zukunft dezentral.
Mehr wollte dazu nicht sagen?
Wir werden natürlich, das habe ich eben schon angesprochen, wir werden für Produktionsunternehmen auch noch Kraftwerke brauchen.
Muss man aber über all das hinaus Klimaschutz auch global denken? Es gibt ein Projekt, DesertTech heißt es, das erwacht gerade zu neuem Leben. Es lag eine Weile etwas auf Eis. Da geht es um die Idee, grüne Energie aus den Sonnengegenden der Welt zu schaffen und dann beispielsweise Wüstenstrom aus Nordafrika nach Europa zu schaffen, könnte fast ein Viertel des europäischen Strombedarfs decken mit nur Bruchteilen der Wüstenflächen dort. Eine gute Idee?
Also auf jeden Fall ist das eine gute Idee, das DesertTech-Projekt. Und es ist schade, dass das zurückgefahren ist in einen kleineren Maßstab, aber es besteht ja noch. Wir können die Energieherausforderungen in Deutschland aus unserer Sicht jetzt nicht nur mit Anlagen in Afrika lösen. Wir brauchen den Ausbau von Windkraft an Land und im Meer auch in Deutschland. Denn zum Beispiel Windkraft ist eine der effizientesten erneuerbaren Energien und wird auch das Rückgrat für unsere Energiewende hier in Deutschland sein. DesertTech ist in einem anderen Maßstab ein sehr spannendes Projekt und es hat trotzdem vieles bewegt, ja, auch wenn es ja sozusagen geschrumpft worden ist als Projekt. Denn ich habe neulich erst wieder darüber gelesen, dass in nordafrikanischen Ländern inzwischen sehr große Solarparks gebaut worden sind und auch viele weitere in Planung sind, die für die Stromproduktion dort erhebliche Mengen Strom liefern. Und das finde ich ja einen ganz wichtigen Effekt, dass wir jetzt in Afrika nicht nochmal Kohlekraftwerke bauen.
Interessanterweise sind die neuen Gesellschafter von DesertTech, da hat sich ja einiges verändert, ja. Chinesische Unternehmen, saudi-arabische Unternehmen, sind die weitblickender als wir?
Das könnte man so sehen, wenn man sich dieses Projekt anguckt, ja.
Und können wir das so stehen lassen?
Also es ist die Frage natürlich, mit welchem Ziel man sich beteiligt. Das hängt natürlich auch daran, welche Shareholder habe ich, welche Kapitalmöglichkeiten habe ich als Unternehmen, wo hole ich die besseren Renditen. Natürlich sind wir auch Unternehmer. Ja, sowas muss man immer gegeneinander abwägen. Und eine extrem große Staatswirtschaft in China investiert in vieles, in das wir heute noch nicht investieren. Das ist so.
All das, was wir jetzt hier, Frau Wolf, diskutiert haben, könnte den Eindruck suggerieren, dass wir im Grunde so weiterleben können wie bisher. Wir müssen nur beherzt und innovativ technisch Lösungen für die Klimaprobleme finden und umsetzen. Das ist nicht so, oder?
Nein, so sehe ich das überhaupt nicht. Wir haben heute eindeutige Signale, dass wir uns in unseren steigenden Bedarfen an Mobilität, an Waren, an Raum, den wir besetzen, an Raum, den wir versiegeln, eigentlich gegensätzlich verhalten zu dem immer schwieriger werdenden Pool von Rohstoffen, immer kleiner werdenden Pool von Rohstoffen und natürlich auch einer lebensbedrohlichen Situation der Atmosphäre, der all das an Ausweitung entgegensteht. Das heißt auf jeden Fall, dass wir Verhalten ändern müssen.
Hat die Bewegung Friday for Future uns da die Augen ein bisschen geöffnet oder würde diese Entwicklung der Bewusstwerden zumindest mal in unseren Breitengraden auf anderen Kontinenten ist noch ganz anders ohnehin eingesetzt haben?
Ich halte die Bewegung von Fridays for Future für eine ganz wichtige und wir merken ja auch, dass dadurch deutlich Druck auch in der Politik angekommen ist. Natürlich bringt Fridays for Future noch keine Lösungen. Und wir haben ja heute darüber gesprochen, dass es eine komplexe Herausforderungslage ist und man darüber auch ganz intensiv diskutieren muss. Das sehen wir jetzt auch am Thema der CO2-Bepreisung. Aber das ist genau richtig, dass jemand sagt, ihr müsst es jetzt machen. Wir lassen das nicht mehr auf die lange Bank schieben.
Frau Wolf, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Sie hörten Tacheles heute mit Marie-Louise Wolf, der Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW und Vorstandsvorsitzende des kommunalen Energieversorgungsunternehmens Integra AG mit Sitz in Darmstadt.